Moin Freunde und ein herzliches Willkommen zu meiner zweiten Folge. Diese Woche möchte ich euch pünktlich zum Nikolaus mit ein paar Insights bescheren. Und zwar zum Thema Doktorarbeit. Dazu habe ich mir den lieben Nuri geschnappt, der an der HSBA sein duales Studium bei Aurubis absolviert hat und jetzt an der Helmut-Schmidt-Uni in Jenfeld an seiner Promotion arbeitet. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start in die Woche und viel Spaß mit der neuen Folge. So, Nuri, schön, dass du hier bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl mal, wie geht's dir?
Mir geht's bestens. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier mal wieder in der alten Wirkungsstätte zu sein,
ja. Ja, das glaube ich dir. So, wir haben bei Studentenfutter immer die fünf schnellen Fragen. Da geht's immer fix. Und heute habe ich mich auf das Thema Hamburg bezogen. Du als Hamburger Jung, habe ich gedacht, komm, das ist ein gutes Thema. Und dann wäre die erste Frage, was ist dir lieber, der Hamburger Westen oder der Hamburger Osten?
Hamburger Osten.
Hamburger Osten. Liegt das dann an deiner Verbindung zur HSU oder an deiner Verbindung zur Heimat?
HSU auf jeden Fall. Heimat ist ja eher Süden. Genau, und der Westen ist mir ein bisschen fremd, leider.
Ist ja fremd, ja. Mir auch tatsächlich. Ich komme ja auch aus dem Hamburger Osten. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dann nochmal eine Frage, die vielleicht schon ein bisschen vorweg schießt, aber erzähl doch mal, London oder Hamburg?
Schwierig. Boah. Zum Leben oder zum Arbeiten oder?
Zum Leben erstmal?
London.
Und zum Arbeiten dann Hamburg oder?
Auch London eigentlich.
Auch London.
Ja, oh. Aber die Liebe, die zieht einen dann doch nach Hamburg.
Ja, okay, kann ich verstehen. Dann S-Bahn oder U-Bahn?
S-Bahn, weil die U-Bahn fährt nicht nach Hamburg.
Hm, guter Punkt. Ja, also
noch nicht.
Noch nicht.
Ja, ja. Vielleicht noch kommt ihr.
Ja, ist ein sehr umkämpftes Thema bei mir immer, S-Bahn oder U-Bahn in Hamburg. Mhm. Dann Elbe oder Alster?
Alster.
Alster?
Ja.
Gehst du gerne so mal um die Alster rum?
Auf jeden Fall. Das ist eigentlich mein Hotspot. Ja. Also da denke ich nach, schmiede ich meine Pläne. Mal außen Alster, mal binnen Alster. Das ist einer meiner Lieblingsblitze.
Ja, ist schon schön. Mache ich auch sehr gerne. Zum Joggen, zum Laufen, zum Chillen. Mhm. Dann, ja, so Mischmasch mit Hamburg was zu tun, aber Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Fisch.
Ja.
Ja. Hast du ein Lieblingsgericht?
Ja, ich mag Tagliatelle mit Lachs.
Oh, sehr gute Wahl.
Das schmeckt Tomate-Sahnesoße.
Ja, Mann.
Ganz schwer zu toppen, ganz schwer.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. So, ja, ich möchte heute ja gerne mit dir über deine Doktorarbeit sprechen, ne? Deine Promotion. Lass uns aber vorweg doch mal über deinen Werdegang sprechen. Erzähl mal, wie du ja zu deiner Promotion gekommen bist, was so vorher passiert ist.
Genau, also ich komme ja eigentlich aus der Wirtschaft, ne? Also ich habe duales Studium gemacht hier in Hamburg. Dann wurde ich hier übernommen, ne? Klassisch, habe hier gearbeitet.
Wo hast du dein duales Studium gemacht?
Bei Aurubis. Erstmal bei Airbus, dann bei Aurubis. Genau, und dann genau, habe ich dort als Datenschutzmanager gearbeitet, sehr lange. Und genau, und dann habe ich überlegt, weil ich auch noch ein Stipendium hatte, mein Master zu machen. Und dann habe ich mich an verschiedenen Unis beworben, wo ich so gesehen habe, dass die Werte und die Normen und die Studienausrichtung dazu passen. Hm. Habe mich dann beworben und dann hat das geklappt. Und dann wurde das halt England, London. Und dann hatte ich auch Oxford-Kurse dort. Und genau, das dann dazu gekommen. So ein Wirtschaftsinformatik-Master gewesen, aber eher so anwendungsorientiert, würde ich sagen. Und genau, und dann, als der Master zu Ende war, irgendwann hat mein Vertrauensdozent mich gefragt, ob ich denn Interesse an einer Drohnenforschung hätte, hier in Hamburg. Also das wäre dann eine Szenarioentwicklung, wie Drohnen Menschen von Umländern oder zum Flughafen per Drohne fliegen, und das ist so ein interdisziplinäres Projekt, und da meinte ich, ja, klingt gut, Vollzeitstelle plus Dissertation, Doktorand, warum nicht? So, und dann habe ich mich dafür entschieden, ja.
Ja, mega cool. Lass uns nochmal auf deinen Master kommen. Das ist ja schon was Besonderes, würde ich sagen, vor allen Dingen nach der HSBA dann nach London zu gehen. War das so dein Traumziel oder hattest du andere Unis zum Beispiel, auf die du auch total Bock hattest? Oder hattest du auch vielleicht ja, einen gewissen Grund, dass du gesagt hast, okay, ich möchte unbedingt nach London?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also es gab mehrere Gründe. Der erste Grund war für mich, ich wollte schon immer mal ins Ausland alleine. in ein neues Umfeld, neue Kultur, Diversität, vielfältige Gesellschaft war für mich wichtig. Das Wetter nicht so, deswegen wurde es dann die Insel. Das, was auch nochmal eine wichtige Rolle spielt, also ich schreibe auch gerade ein Buch über diese Themen, weil im Rahmen meines Werdeganges gab es sehr, sehr viel Resonanz von außen. Und diese Resonanz schreibe ich gerade in einem Buch neben meiner Doktorarbeit. Und da geht es zum Beispiel unter anderem auch um die Inflation des Studiums. Denn wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Menschen studieren, wo es nicht mehr ein Abhebungsmerkmal ist, zu studieren. Und dann habe ich geguckt, womit hebe ich mich denn ab? Ne? Habe ich gesehen, dass das zum Beispiel der Studiengang ist und die Universität. Und das war dann auch ein Grund, warum ich auch trotz Stipendium auch ein bisschen tief in die Tasche greifen musste und dort dann zu studieren. Genau, um, wenn ich wieder zurückkomme, damit sich das auch lohnt langfristig. Deswegen wurde es dann England.
Ja, Wahnsinn. Total interessant. Willst du kurz zu deinem Buch was sagen? Oder,
Ja, gerne. Also mein Buch, da geht es darum, wie man den sozialen Bildungsaufstieg schafft und durch den Bildungsaufstieg Wohlstand nach Hause bringt. Na, wir leben in einer Zeit, wo vieles teurer wird, wo viele Menschen sehr, sehr viel Investition und Zeit in Bildung reinstecken. Und ich möchte halt in diesem Buch eine Art Wegweiser darstellen und diese Personen, junge Menschen, die Schritte gehen, die ich jetzt gegangen bin, dort auf jeden Fall zu erläutern, worauf man achten muss, welche Wege es gibt, die einen vielleicht schneller zum Ziel bringen. Ich habe viel gemerkt, dass viele Menschen auch überhaupt viele Dinge gar nicht wissen. Da fängt es ja schon an. Und das möchte ich mit meinem Buch auf jeden Fall darlegen, diesen Personen zu zeigen, welche Wege es gibt, welche Strategie kann man anwenden, um erfolgreich diesen Weg zu gehen, den Bildungsaufstieg. Und darum geht es in diesem Buch.
Ja, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das hört sich sehr interessant an. Es hört sich fast schon nach einem Part 2 an. Dazu will ich auf jeden Fall mehr hören.
Ja, gerne. Können wir gerne Werbung machen.
Yeah. Sehr gut. Ja, gut, dann kommen wir mal jetzt Richtung Promotion. Kannst du mir sagen, was einen und was auch dich dazu inspiriert hat zu promovieren?
Ja, also natürlich ist es so, dass man als Bildungsaufsteiger meistens zu der Minderheit gehört im Umfeld und der Familie. Also wenn ich jetzt bei mir gucke, mit welchen Menschen ich groß geworden bin, sind es relativ wenig. Und da ist natürlich eine Promotion etwas, wo du was Historisches schaffst. Also jetzt rein von der vom Status her. Das ist natürlich nicht die Hauptmotivation und das sollte auch für jeden nie die Hauptmotivation sein. Aber natürlich spielt das irgendwo auch mit eine Rolle. Es wäre nicht ehrlich, das nicht zu sagen. Ich fand halt immer, ich habe für mich auch zum Beispiel in London gemerkt, an der LSI ist ja eine sehr theoretische Uni, da liest man auch sehr viele Papers und sehr viele theoretische Frameworks. Das wissenschaftliche Arbeiten, wenn einem das Thema gefällt und man eine komplette Identifikation mit dem Thema hat, und das ist eine Grundvoraussetzung bei der Doktorarbeit, sonst wird man das nicht schaffen, da ist bei mir, bei diesem Drohnenthema. Und das hat mich dazu geführt, dann auch das zu machen. Man lernt auch sehr viele Sachen. Ne? Es ist ein sehr, sehr großer Lernentwicklungsprozess. Ne? Man lernt tiefgründig zu arbeiten, strukturiert mit Rückschlägen zu arbeiten, damit zu arbeiten, quasi aus vielen Informationen etwas Eigenes zu schaffen auf wissenschaftlicher Basis. Ne? Man nimmt sich wirklich eine 3 bis 5 Jahre wirklich Zeit und konzentriert sich nur auf ein Thema. Und das ist natürlich so, dass das auch einer der Anreize war, warum ich mich dafür entschieden habe.
Ja, das ist natürlich super interessant, wie sich das dann auch entwickelt, ne? Von heute auf morgen, wie du sagtest, dass dein Vertrauensprofessor dich da auch einfach mal eben zu angesprochen hat. Ich finde, das ist auch irgendwie dann spannend zu sehen, wie das einen so ein bisschen auch aus dem Leben reißen kann, aber auch irgendwie dann eine riesige Möglichkeit bietet, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und es gibt hier verschiedene Arten zu promovieren. Diese Art, wie ich promoviere, falls das von Interesse ist, kann ich das vielleicht gleich auch nochmal erläutern, ist halt so, dass ich ein Projekt habe. So, und in diesem Projekt ist es halt so, ILUM nennt sich das, innovative luftgestützte urbane Mobilität, dass man wirklich 5 Arbeitspakete hat, 5 Hauptpakete. Und ein Arbeitspaket ist zum Beispiel die wirtschaftliche, soziale, juristische und psychologische Forschung. Also da forscht man zum Beispiel, fühlen sich Menschen durch Drohnen bedroht? gibt es da eine Akzeptanz überhaupt in der Gesellschaft, in so eine Drohne zu steigen? Dann hast du die Ingenieure, die wirklich die V-Reports machen, also die kleinen Flughäfen für die Drohnen. Dann hast du die Techniker, die die Bodenstruktur machen, Nachfragemodellierung, das Drohnensystem in der Luft, wie müsste so eine Drohne überhaupt fliegen, wie sieht die Route aus? All diese ganzen Fragen, wie oft kann diese Drohne überhaupt landen, starten, wie sieht es mit dem Energiemanagement aus? Dadurch, dass diese ganzen Fragen in diesem Projekt quasi erforscht werden und ich quasi meinen Teil dazu beitrage, ein großes Szenariomodell für 2040 zu entwickeln, macht es wirklich sehr interessant. Aber auch anstrengend, weil man natürlich versuchen muss, eine Sprache zu sprechen. Ein Ingenieur denkt anders als ein Jurist. Das sind natürlich Sachen, die dann auch passieren, ne?
Wahnsinn, ja. Dann kommen wir jetzt nämlich zu der wahrscheinlich sehr langen Frage bzw. sehr langen Antwort, aber zu Recht. Und zwar, dann kannst du ja mal erklären, wie das so aufgebaut ist. Wie findet man ein Thema? Wie kommt man dazu? Bei dir war es ja jetzt die Projektarbeit, aber vielleicht kennst du es ja auch von anderen. Und dann aber auch, wie geht man sowas an? Welche verschiedenen Arten gibt es, die du gerade auch schon mal angeschnitten hast? Und was ist da, was für verschiedene Möglichkeiten gibt es in der Promotion?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch etwas zum Beispiel, was in meinem Buch auch dann reinkommt, weil diese Struktur, das ist irgendwie so ein Bereich, das ist nicht transparent, ist mir aufgefallen. Ne? Genau, also zunächst einmal gibt es einmal projektbegleitend promovieren. Ne? Dann ist das in der Regel so, dass Projekte ausgeschrieben werden an der Uni, zum Beispiel an der Helmut-Schmidt-Universität, wo ich gerade bin. Da steht dann zum Beispiel, wir suchen einen wissenschaftlichen Mitarbeiter plus einen Doktorand, der in diesem Projekt 3 bis 4 Jahre promoviert, der fängt dann auch in dieser Entgeltklasse an und hat dann auch einen kleinen Lehranteil. Also du bist dann am Lehrstuhl angestellt, promovierst dann aber in dem Projekt. Das heißt, die Erkenntnisse, die du in dem Projekt gewinnst und dem Projekt beitragen musst, ist deine Doktorarbeit. Ne? Man hat dann keine finanziellen Sorgen, man muss sich kein Stipendium kümmern. Man hat natürlich die Herausforderung, dass man ab und zu mal am Lehrstuhl mitarbeiten muss, zum Beispiel Lehre, meinen Kurs übernehmen, meinen Bacheloranden betreuen etc. Das kann passieren. Das muss man dann aber dann verhandeln dann oder absprechen mit deinem Doktorvater. Also das ist ein Weg. Der zweite Weg ist, dass man normal an der Uni promoviert, ohne Stelle, also nur theoretisch eine Frage. Ne? Und diese Fragen sind auch an der Uni ausgeschrieben. Da sagt man, guckt man auf der Uni, auf der Homepage, und dann steht da zum Beispiel PhD-Student oder Doktorand gesucht für diese Frage, bitte bewerben. Ne? Und dann bewirbst du dich und dann wirst du angenommen oder nicht. In England ist es zum Beispiel so, da sind die PhD-Programme ganz anders, die sind wie so ein Programm. Ne? Man ist in den ersten 6 Monaten erstmal ein Masterstudent, da muss man erstmal ein paar Leistungen erbringen und dann ist man richtiger PhD-Student. Das ist wie so eine verschulte Doktorarbeit.
Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt, ehrlich gesagt.
Ja, in Deutschland ist das aber nicht so. In England ist das so und in den USA. Und da ist der Unterschied, dass du zahlen musst, indem du Doktorand bist. In Deutschland ist das nicht so. Da zahlst du nicht für die Dissertation. Ich zahle nichts, ich verdiene Geld, indem ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt bin und dann nebenbei dann Doktorand bin. Ne? So, und in England ist es dann so, dass du dann quasi ein Stipendium bekommen musst, dass du die Studiengebühren finanzieren musst, deine Lebenshaltungskosten finanzieren musst, all diese ganzen Sachen und du quasi eine Zusatzqualifikation dann gewinnst dadurch. Ne? Das ist wie eine Weiterbildung, wie der nächste akademische Grad. Also Doktorarbeit ist ja der höchste akademische Grad, die Habilitation, also Professortitel gehört dann nicht dazu. Genau, das ist dann in England so. Der dritte Weg, wie man promoviert, ist über eine Business School. Ne? Da gibt es auch verschiedene Arten, zum Beispiel die HSBA bietet das ja auch berufsbegleitend an. Da muss man dann gucken, wenn man berufsbegleitend promoviert, wie man das mit der Arbeitszeit macht. Meistens reduziert man sie etwas, aber auch das ist schwierig, weil ich persönlich finde, wenn ich das jetzt werten würde für eine Doktorarbeit, muss man sich wirklich nur auf seine Doktorarbeit konzentrieren. Nebenbei arbeiten schaffen einige, aber da muss man schon wirklich ein Überflieger sein. Genau, dann gibt es aber auch reine Business Schools, wo du wirklich rein nur promovierst. Ne? Dann ist das so, dass die dann auch die Stelle ausschreiben und das Thema zur Doktorarbeit grob genannt wird. Zum Beispiel digitale Transformation. So. Und dann kannst du dem Professor ein Exposé schicken und das dann runterbrechen. Weil eine Doktorarbeit, ein Thema, eine Fragestellung muss sehr konkret sein und sie muss wissenschaftlich, durch wissenschaftliche Methoden beantwortbar sein. So, und wenn man das schafft, aus digitaler Transformation zum Beispiel sagen, digitale Transformation funktioniert das zum Beispiel durch Agile Projektmanagement effizienter? Ja oder nein? So, und dann kann man das wissenschaftlich dem schicken, Exposé schicken, wie man da rangeht, welche wissenschaftlichen Methoden man anwendet, welche Datenerhebungen man macht, arbeitet man quantitativ, qualitativ, ist das eine monografische oder eine kumulative Doktorarbeit? Monografisch ist wie so ein eigenes Werk, das heißt, man schreibt wie so ein Buch alles runter, kapitelweise. Kumulativ bedeutet, dass man diese Doktorarbeit wie Journals schreibt. Also man schreibt ein, zwei Kapitel, schickt das dem Zweitgutachter, also den Zweitbetreuer neben deiner Doktorarbeit. Du hast ja immer einen Doktorvater, der dich betreut. Und der muss das erstmal genehmigen und sagen, ah, das gefällt mir, gerne kannst du zu Journal 3 gehen. Da ist der Nachteil, dass sich die Doktorarbeit ein bisschen verzögern kann von der Zeit. Bei der monografischen ist es so, kannst du wirklich durchschreiben und bist nur mit deinem Doktorvater in Kontakt. Aber heutzutage ist die kumulative tatsächlich die gängigere, weil man dann auch flexibler ist im Schreiben. Genau, ich habe mich eher für die monografische entschieden, weil der Zeitaspekt für mich wichtig war. Genau, das gibt es. Ne? Und dann gibt es natürlich auch PhD-Programme in Unternehmen. Ne? Zum Beispiel bei VW kannst du dich als Doktorand bewerben. Ne? Dann hat VW oder ein Industriekonzern oder ein Managementunternehmen wie McKinsey zum Beispiel, wo du dann Educational Leave kriegst für ein, zwei Jahre, voll bezahlt bist und dann promovieren kannst. Das geht auch. In der Industrie ist es dann so, dass du quasi dich auf die PhD-Programme bewirbst und dann erstmal ein bisschen wenig Geld verdienst, aber dafür Zeit hast zu promovieren und im Betrieb Kenntnisse aus dem Betrieb sammelst und dadurch dann eine Forschungsfrage, die dem Unternehmen wichtig ist, beantwortet. Diese Stellen sind auch alle ausgeschrieben jedes Jahr. Ne? Das ist Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wie sie das handhaben, aber da gibt es viele, die das anbieten. BMW, Autoindustrie sehr stark. Das ist auch ein Weg, den man gehen kann, ja.
Wahnsinnig, wie vielfältig
das ist. Ja, ja, es gibt schon, das ist ein Wald an Möglichkeiten, ja.
Ja, echt. Dann würde mich direkt dazu interessieren, die Frage ist mir gerade so in den Kopf gekommen, ist das denn so, man hat ja im Bachelor und auch im Master Kurse und irgendwie noch andere Leute, die den Weg sozusagen mit einem gehen. Ist das bei der Promotion auch so? Ist das, also hast du zum Beispiel andere Doktoranden, mit denen du dann, was weiß ich, irgendwas besprichst oder irgendwelche Besprechungen hast? Oder bist du da wirklich nur mit dir und deinem Doktorvater? Und wie ist dann auch die Zusammenarbeit mit dem Doktorvater?
Genau, zum Beispiel, das ist eine gute Frage, zum Beispiel bei mir jetzt im Projekt ist es so, dadurch, dass ich in dem Projekt, in dem ich arbeite, wiederum 5 andere Doktoranden habe, haben wir natürlich Schnittmengen. Ne? Das ist einmal die Zusammenkunft. Man hat auch andere Doktoranden, mit denen man die Methodik zum Beispiel abspricht. Ne? Es gibt dann auch zum Beispiel auch Doktoranden-Kollegs, nennen die sich. Da ist es so, dass du quasi nochmal quasi Workshops hast, die dich nur für deine Dissertation betreuen. Und da sind alle anderen Doktoranden auch drin. Auch die aus den ganzen anderen Fakultäten. Das heißt, die Elektrotechniker, die Sozialwissenschaftler, die Betriebswirte, die Juristen, die Psychologen. Das ist dann alles quasi in diesem Kolleg drin. Ne, zum Beispiel Fortbildungsmaßnahmen. Ich hatte letzte Woche komplett Projektmanagement. Da waren nur Doktoranden drin an der Helmut-Schmidt-Uni. Und so lernst du die dann halt auch kennen. Ne? Das ist in dem, wenn du projektbegleitend promovierst und an einer Uni, wo es einen Doktorandenkolleg gibt, auf jeden Fall. So, da hast du Doktoranden, die auch da sind. Ne? Dann, das ist jetzt aber nicht so wie an der HSBR, dass man sagen kann, Jahrgang 2018 wird jetzt aufgenommen, das sind jetzt alle Doktoranden. So ist das an einer staatlichen Uni nicht geregelt. Sondern es sind dann, welche kommen dann dazu, einige sind schon länger dabei und da trifft man sich. Manchmal kann es aber auch passieren, dass 10 auch genau an demselben Tag starten. Ne? Das ist immer abhängig davon. An der Business School ist es so, da werden Doktoranden angenommen, am PhD werden Doktoranden angenommen und dann hat man einen Jahrgang. Aber es ist trotzdem meistens so, dass man wirklich thematisch alleine ist. Ne? Es sei denn, im Projekt gibt es Schnittmengen wie bei mir, dass man dann über das Thema reden muss. Aber wenn man zum Beispiel im Business, an einer Business School promoviert, ist es meistens so, dass man am Lehrstuhl andere Doktoranden hat oder an anderen Lehrstuhlen alle Doktoranden hat und den methodischen Teil, den wissenschaftlichen Teil gemeinsam durchgeht, aber inhaltlich ist man eigentlich alleine. Ne? Da gibt es wirklich verschiedene Arten, genau.
Okay.
Was war die zweite Frage
noch? Genau, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Doktorvater?
Mhm. Genau, also der Doktorvater ist dein Betreuer. Mit dem gehst du quasi erstmal die Frage, also er muss erstmal die Frage genehmigen. Ne? Bei mir war das jetzt so, die Frage war vorgegeben, fand ich gut, habe ich genommen. Wenn es nicht der Fall ist, muss man eine Fragestellung erstmal erstellen, dieses Exposé schreiben, ihn schicken, wenn ihn das überzeugt in einem Gespräch, Vorstellungsgespräch, dann nimmt er einen an. Und dann geht man mit ihm den Ablauf der Doktorarbeit durch. Man sagt erstmal, ich habe vor, zum Beispiel das durch eine Umfrage zu machen, durch einen Survey, so die Daten zu erheben und dann diese Daten dann auszuwerten. Ich werde das mit SPSS machen, indem ich die Daten quantifiziere, etc., etc. Diese ganzen Schritte geht man mit ihm durch. Und er sagt dann, je nachdem, wie engagiert dein Doktorvater ist, das ist zum Beispiel ganz wichtig, es gibt Doktorväter, den sieht man einmal im Jahr. Ein bisschen Glück. Dann hast du engagierte Doktorväter, die du immer anschreiben kannst, immer einmal im Monat, einmal in zwei Wochen mit denen du auf Fix hast und mit denen deine Doktorarbeit gehst. Da gibt es die verschiedensten Fälle. Das kommt wirklich drauf an, inwieweit der Doktorvater seine Rolle sieht. Ne? Meiner ist zum Beispiel sehr engagiert, mit dem bin ich ständig in Kontakt. Ne? Der sagt zum Beispiel zu mir, achte mehr darauf, die Theorie ist noch nicht ausgereift genug, deine Erkenntnisse aus dem Projekt sind nicht ganz stark mit der Theorie verzahnt, bitte noch mehr verzahnen. Das beachten. Also er ist schon sehr engagiert dabei und betreut dich dann. Und er ist dann auch der, der dich am Ende prüft mit einem Zweigutachter im Doktorkolloquium.
Wahnsinn, aber dann ist das ja auch echt ein bisschen Glückssache, ne? Also wie man den Doktorvater dann, oder wie engagiert der Doktorvater dann ist.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch wie in der Wirtschaft, ne? Ist auch eine Glückssache, ob dein Chef dich fördert ja. oder nicht, ja, ob er dich interessiert. Also man muss dieses, das unter anderem auch ein Kapitel in meinem Buch, dieses Phänomen Glück. Mhm. Ne? Natürlich kann man gewisse Dinge auch ansprechen. Ne? Wenn man beim Vorstellungsgespräch ist, dann kann man den Doktorvater ansprechen und sagen, ja, inwieweit sehen Sie denn Ihren Aufgabenbereich zeitlich mit meinem?
Ja.
Dann kann man das schon erahnen, ob das jemand ist oder ne, ob das jemand ist, der sich engagiert. Das hat aber auch die Vorteile, wenn der Doktorvater nicht so stark interveniert, dann hat man ja mehr Freiräume. Es ist immer, je nachdem, wie die Lage ist, kann man das einordnen.
Ja, aber die Frage beim Forschungsgespräch war ein guter Tipp, denke ich, für die für vielleicht Leute, die gerne mal eine Doktorarbeit schreiben möchten und da vielleicht ein bisschen unsicher sind,
ja.
Den richtigen Doktorvater zu finden. Dann, wenn wir schon in der Richtung sind, wie wichtig oder welche Rolle spielt die Universität für die Doktorarbeit?
Also die Universität spielt schon eine Rolle, weil es ist natürlich, und das Programm, wie man promoviert, spielt auch eine Rolle. In einem Industriekonzern ist es in der Regel so, dass man, wenn man dort promoviert in einem Doktorprogramm, ist das in der Regel etwas schneller als in einer staatlichen Uni, weil eine staatliche Uni halt auch viele Verwaltung hat. Also da promovieren in Deutschland die Menschen länger im Schnitt als in der Industrie. Ne? Mhm. Und natürlich die Ausrichtung der Uni ist wichtig. Es ist was anderes, an einer Business School zu promovieren, als an einer staatlichen Universität. Ne? An der Business School ist natürlich der praktische Anteil auch wichtig, obwohl es immer noch eine Doktorarbeit ist. An einer staatlichen Uni eher weniger. Da geht es eher um den theoretischen wissenschaftlichen Output. Ne? Also da kommt es stark drauf an, was man will. Wenn man sagt, man will wissenschaftlich mehr getriggert werden, man will wissenschaftlich mehr auf die Probe gestellt werden, da sind solche wissenschaftliche Unis wie in England zum Beispiel Cambridge, LSE, Oxford, in Deutschland Helmut Schmidt, Mannheim etc. Ne? Wenn man sagt, man will eher praktischer promovieren, dann ist zum Beispiel die HSBA, WHU. In Berlin gibt es sehr viele Business Schools, wo man promoviert. Also das muss man dann für sich selber individuell entscheiden, in welche Richtung man will.
Ja, ist das denn auch so, dass man zum Beispiel, wie man das ja oft sagt, beim Bachelor und beim Master auch irgendwie an der Universität eine Qualität feststellen kann? Das heißt, man sagt irgendwie, okay, ein Doktor an der Uni ist nicht so besonders wie ein Doktor an der Uni, oder ist es dann, weil es einfach der höchste Grad ist, eigentlich egal?
Ich würde eher Letzteres sagen. Ich glaube, jeder Mensch, der promoviert hat und nicht abgeschrieben hat, ist wirklich jemand, der eine Höchstleistung erbracht hat. Das schafft man nicht einfach so. Da gehört sehr viel Energie, sehr viel, habe ich gelernt, Frustrationstoleranz. Ne? Also wenn man kurz vorm Abgrund steht, das dann zu tolerieren und dann den Bogen zu kriegen, die Kurve zu bekommen.
Ja.
Also natürlich hast du immer wieder mal eine Uni, wenn man dort promoviert hat, in einem bestimmten Thema, ist das natürlich nochmal was anderes. Ne? Also wenn man an der MIT in Quantencomputing promoviert hat, ist das natürlich eine Ansage. Mhm. Ne, wenn man an einer in Harvard oder so in einem bestimmten Thema promoviert hat, ist noch was anderes. Aber in Deutschland haben wir halt diese Elite-Unis so nicht.
Ja.
Also wenn du in Deutschland in der Uni Mannheim oder an der Ludwig-Maximilian-Uni promovierst oder an der Helmut-Schmidt-Uni, ist so, also hat nicht so einen Impact vom Renommee her.
Ja.
Ne, beim Master ist das noch mal was anderes, mhm. aber bei der Promotion glaube ich nicht. Also habe ich nicht die Erfahrung gemacht.
Ja, klar. Okay, dann lass uns vielleicht...
Beim Master ist das aber wichtig.
Beim Master ist das wichtig.
Also beim Master ist es schon so, wenn du zum Beispiel später in die Unternehmensberatung willst,
mhm.
Achten sie schon drauf, woher die Absolventen kommen.
Ja.
Das ist, das merkt man stark.
Ja, krass.
Also sieht man auch daran, wo diese Unternehmensberatungen rekrutieren und ihre Stände haben. Ne?
Ja, wenn du das gerade schon so ansprichst, dann war das denn auch, oder war das ein Vorteil für dich dann im Ausland an so einer renommierten Uni deinen Master gemacht zu haben für die Doktorarbeit?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich war das ein anderes System. Man hat dort einen ganz anderen wissenschaftlichen Ansatz als hier in Deutschland. Aber diese Literaturrecherchen, diese wissenschaftliche Ausreifung, wissenschaftliche Tiefe, auch mal in sauren Apfel zu beißen, wenn man eine Theorie nicht versteht, auch mal, wenn man eine Phase hat, wo es nicht läuft, dann auch mal einen Laptop zuzumachen und dann warten, bis das am nächsten, das gehört alles dazu. Ne? Das ist nicht so, dass man jeden Tag 100% bringt. Deswegen ist es bei vielen auch so, dass sich das immer verlängert, die Promotion. Und nee, das war schon ein Vorteil, würde ich sagen.
Ja, mega cool. Ja, um auf das Thema ein bisschen mehr einzugehen, auf die Doktorarbeit selbst. Was würdest du denn vielleicht sagen, wie fängt man eine Doktorarbeit am besten an? Wie legt man überhaupt los, wenn man schon weiß, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch sagen, wie lang ungefähr deine werden wird oder wie lang das so normal ist. Wie startet man da?
Naja, eine Doktorarbeit, gute Frage. Also am besten startet man mit einer Rohstruktur. Vieles ist, ergibt sich aus, auch aus dem Schreiben her heraus, aber man macht erstmal eine grobe Struktur. Ne? Man hat die Fragestellung, man macht einen wissenschaftlichen Ansatz. Wie will man an diese Fragestellung heran? Welche wissenschaftliche Methode will man benutzen? Will man qualitativ Methoden benutzen? Will man quantitativ, will man Methodenmix benutzen? Das geht ja auch. Welche Theorien will man benutzen? Das ist ganz wichtig. Ne? Will man bei mir ist das zum Beispiel Akzeptanzforschung, ne, von Drohnen. Welche Akzeptanzforscher, die erforscht haben, wie die Akzeptanz von Gesellschaften funktionieren, passt am besten zu meinem Projekt. Ne? Da muss man wirklich Literaturrecherche betreiben. Also der erste Schritt ist mal, wenn die Fragestellung fix ist, eine Literaturrecherche zu machen. Ne? Erstmal, was gibt es da draußen überhaupt? Jetzt ist das Drohnenforschung ja relativ ein innovatives Thema, eher wenig. Hat auch einen Vor- und Nachteile und guckt sich das dann an. Aus der Literaturrecherche ergeben sich dann Ideen, wie man den Weg angeht. Ne? Dann guckt man, welchen wissenschaftlichen Ansatz will man nehmen, was will man in die Einleitung machen und wo liegt man seinen Fokus? Ja. Das ist eine ganz, 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 ganz entscheidende Frage. Bei einer Doktorarbeit geht es nicht darum, aus der Makroebene etwas Großes und Ganzes zu beschreiben, sondern aus der Mikroebene wissenschaftlich eine Aussage zu treffen, wo man dann Muster analysiert und am Ende Muster erwähnt. Ne? Analyse von Mustern in den wissenschaftlichen Ergebnissen.
Ja, krass. Mega detailliert, ne? Muss man schon sagen. Aber super interessant. Ich mein,
ach so, die Seitenzahl meinst du noch, ne?
Ja, genau. Würde ich jetzt aber auch direkt nochmal mit einer Frage ummanteln. So. Und zwar, weiß man am Anfang schon ungefähr, wie lange die Doktorarbeit wird oder ist das so ein Open End, dass man sich so in das Thema reinfuchst? Gerade kannst du ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie schwierig das vielleicht auch ist, mit einem Thema zu arbeiten, was super neu ist, was noch irgendwie voll ja, innovativ ist, wo noch nicht so viel Theorie da ist. Hat man da schon irgendeine Ahnung oder geht man einfach so ein bisschen mit dem Flow?
Ja, man geht auf jeden Fall schon etwas mit dem Flow mit. Man lässt viele Dinge auch auf sich zukommen, aber das bedeutet nicht, dass man irgendwie komplett white in die Doktorarbeit reingeht, sondern es ist schon so, dass man eine grobe Grundstruktur braucht, worum man sich dran halten darf. Mein Grundgerüst an Vorbereitung muss auf jeden Fall gemacht sein, um das Ding zu schreiben. Dass man am zwischendurch, mittendrin, Wenn man zum Beispiel Ergebnisse hat, die man nicht ins ganze wissenschaftliche System einbetten kann, hat man natürlich dann die Herausforderung, das dann zusammenzubekommen. Darum geht es eigentlich oft auch. Ne, dass man merkt, wenn man Daten erhebt, wie kriege ich das Ganze zusammen, damit das Sinn ergibt und der rote Faden weitergehen kann. Das ist eine große Herausforderung. Und am Anfang weiß man ungefähr, wo die Richtung hingeht, aber man kann nicht sagen, exakt da wird es landen. Das geht nicht. Ne? Also bei mir habe ich die Erfahrung nicht gemacht. Mag sein, dass es bei einigen so ist. Ist auch sehr themenspezifisch abhängig, aber jetzt bei mir nicht.
Und jetzt mal ganz platt gesagt, was sagst du oder was glaubst du, wie viele Seiten werden es am Ende?
Ja, es ist auch unterschiedlich, ne? Also bei mir werden es wahrscheinlich zwischen 250 und 300 Seiten.
Wow.
Ja, das ist immer je nachdem, ne? Wie man das ausholt und so, aber so in der Größenordnung kann man sich das vorstellen, wenn man sich andere Doktorarbeiten anschaut, ist das immer in dem Rahmen.
Das ist ja schon ein ganzes Buch, würde ich sagen.
Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ja, das ist tatsächlich so, ja.
Ja, krass. Dann jetzt geht's weiter mit der Doktorarbeit. Du hast angefangen und du bist im Thema drin und jetzt hast du Rückschläge. Wie gehst du damit um? Wie geht man mit Rückschlägen in der Doktorarbeit um? Weil das ist ja so ein bisschen schon das Leben dann, ne? Also fokussierst du dich ja komplett drauf.
Genau, also ganz kurz nochmal zu den Seitenzahlen, bevor ich die Frage beantworte. Bei den Medizinern zum Beispiel ist die Doktorarbeit wie eine Hausarbeit in der Wirtschaft. Ne? Dadurch, dass sie halt ein sehr langes Studium haben und auch erstes und auch ein sehr intensives Studium, ist bei denen die Doktorarbeit nicht so wie in der Wirtschaft oder wie im Ingenieurswesen vom Umfang.
Ja.
Da sind es definitiv weniger, da sind es 40, 50, vielleicht auch nochmal 80, aber das ist nicht vergleichbar wie mit einer wirtschaftlichen Dissertation. Das muss man auch sehen.
Ja.
Es ist immer auch wirklich fach- und fakultätsabhängig. Ne? Aber die Mediziner, bei denen ist eine Doktorarbeit definitiv kleiner, geringer als bei Wirtschaftswissenschaftlern. Rückschläge, ja, man muss schon die Toleranz haben, auch gewisse Rückschläge abzukönnen. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr wichtig. Ich würde mal so sagen, eine Doktorarbeit ist nicht für jemanden gemacht, der nicht langfristig viele, viele Rückschläge einstecken kann.
Mhm.
Ne? Und gerade wenn du so ein Grundgerüst baust, du hast zwei Stockwerke gebaut, es sollen aber 10 werden. Und beim dritten Stockwerk schaffst du es nicht mehr auf dem vierten Stockwerk, du musst beim zweiten Stockwerk was ändern, um den dritten Stockwerk so zu bauen, dass du auf den vierten kommst. So, wenn du diesen Mindset hast und das in Kauf nimmst und sagst, okay, ich bin jemand, ich fix das, dann go for it. Für jemanden, der sagt, das ist mir zu anstrengend, das belastet mich zu, Belastbarkeit ist bei mir wissenschaftlich, ne? Und dann ist man halt immer nur so auf eine Sache fokussiert. Man kann sich mal Ratschläge von links und rechts holen, aber am Ende musst du es lösen. So muss man schon damit umgehen. Ne? Und ich hatte auch schon Rückschläge. Ich hatte schon Rückschläge bei der Struktur, bei der Einleitung. Ich musste das nochmal fixen. Ich habe mal meinen Doktorvater, meinen Fragebogen nochmal komplett umändern müssen. Also das gehört dazu. Aber das hat natürlich den Vorteil, dass man daraus sehr, sehr gute Stärken entwickelt. Ne? Man darf das nicht immer einseitig sehen. Das hat auch schon seine Vorteile. Auch später zum Beispiel, wenn man irgendwie ein Unternehmen führt oder wenn man einen Lehrstuhl führt oder sonst was in eine Führungsposition kommt, muss man mit diesen Dingen ja auch umgehen können. Mit Druck.
Total.
Mit Frustration, ne, umgehen zu können, mit Rückschlägen. Und da ist, finde ich, eine Doktorarbeit eine gute, gute Generalprobe.
Ja, auf alle Fälle. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks, hast du, wie du das für dich gelöst hast? Hast du dann einfach 2 Tage mal ausgeschaltet oder wie war das für dich?
Ja, es ist natürlich so, dass man manchmal Tage hat, wo es sehr gut läuft. Da ist dann der Drive da und man hat wirklich einen guten Gang drin. Da gibt es aber Tage, da kommt viel zusammen, ne? Es funktioniert nicht, man kommt nicht auf den Punkt, man ist nicht zufrieden mit dem, was man schreibt. Und dann bin ich schon einer, der dann auch sagt, okay, ich gehe jetzt mal um die Alster spazieren und hol mir jetzt neue Ideen rein oder schalte jetzt mal komplett ab oder verreise erst mal für eine Woche und dann komme ich wieder. So, und dann geht's meistens. Ne? Ich lese mir dann manchmal auch andere Doktorarbeiten durch, wie die dann von Grundgerüst durchgegangen sind. Ich schaue mir oft Videos an, wie andere Personen damit umgehen. Und so eigentlich den Trick gibt es eigentlich nicht. Ne? Das ist einfach nur ausprobieren. Probieren, gucken. Ich schreibe das dann, schlag das dann meinem Betreuer vor, frag andere, die am Lehrstuhl sind, wie sie das machen würden. Also da gibt es viele Möglichkeiten und dann geht das irgendwie schon so. Aber man muss fleißig sein und sehr, sehr viel Eigeninitiative ergreifen. Also es ist nichts für Leute, die wirklich sagen, ich ziehe jetzt irgendwie 3 Wochen durch und dann schreibe ich die Klausur und dann ist es fertig. So ist das nicht. Das geht schon über einen längeren Zeitraum.
Ja, krass. Jetzt ist mir die Frage gerade entfallen, aber da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf zurück, auf die ich eigentlich wollte. Ja, dann erklär doch erstmal, jetzt hast du die Doktorarbeit dann auch mal fertig oder was glaubst du, wie lange brauchst du jetzt so von der Zeit her?
Also mein Ziel ist es, Anfang 2024 fertig zu schreiben. Das sind 3 Jahre. Das ist sehr sportlich. Ja. Und wenn nicht, dann hänge ich ein Jahr ran. Ne, ist ja auch nicht schlimm. Oder steigt dann in die Industrie oder woanders ein und macht den Schluss am Ende. Aber mein Ziel ist es schon, nicht länger als 4 Jahre zu schreiben.
Perfekt, so ist mir die Frage auch wieder eingefallen. Und zwar, wie gut ist das denn mit der Zeit vereinbar, auch zum Beispiel Rückschläge zu haben und alles andere? Wie ist der Druck von außen? Wie ist der Druck auch von der Universität oder dem Doktorvater? Musst du da an bestimmten Terminen Sachen fertig haben? Wird dir vielleicht auch gesagt, okay, Nuri, ganz ehrlich, nach 4,5 Jahren ist auch Schluss, ne? Dann zahlen wir dir hier nicht weiter Gehalt oder so. Also wie gestaltet sich das?
Ja, also an einer wissenschaftlichen Uni ist es ja natürlich so, dass du bist ja nicht für die Dissertation bezahlt. Mhm. Ne? Sondern die Dissertation machst du für dich als Weiterqualifikation. Das ist wie, wenn du jetzt gerade dein Master machst, aber vom Unternehmen eigentlich für deine Tätigkeit im Unternehmen bezahlt wirst. So ungefähr. Wie sich das dann gestaltet? Es gibt viele, die auch 8-7 Jahre promovieren. Es gibt aber auch eine große Abbrecherquote. Es gibt dann Leute, die von sich aus sagen, ich kann das nicht mehr. So, ne, der Doktorvater sagt dann nicht, es kommt oft auch auf den an, aber viele sagen, du musst deine Fristen selber setzen. Ich bin nicht dafür da, deine Doktorarbeit zu strukturieren. Du musst mir ein Angebot machen und ich gebe dir daraufhin dann eine Antwort. So. Das ist wichtig zu wissen. Und an einer Universität ist es halt auch so, dass die Doktorväter ja oft Projekte auch holen, dass man dann die Doktoranden und die wissenschaftlichen Mitarbeiter dort beschäftigt an den Projekten. Das heißt, oft ist es halt auch so, wenn du in dem Projekt nicht weiter promoviert hast, promovierst du weiter, aber arbeitest dann, um Geld zu verdienen, an einem anderen Projekt. Und das geht bis zu 6 Jahre. Du darfst bis zu 6 Jahre an einer Universität arbeiten, dann musst du wieder raus für einen bestimmten Zeitraum, ich glaube 2 oder 3 Jahre sind das, und dann kannst du wieder erst an die Uni gehen und dann vielleicht dann auch einen Lehrstuhl und dann habilitieren und so. Also eine wissenschaftliche Karriere ist nicht ohne. Lehrstuhlprofessor zu werden, das ist schon eine lange Reise mit sehr viel Unsicherheiten, weil da sind auch sehr viele befristete Verträge, die da vergeben werden, das ist nicht wie in der Wirtschaft. Und das muss man schon wollen und sich auch den Risiken klar sein.
Okay, ja, super interessant und ein toller Segway in meine nächste Frage, die sich so ein bisschen nach Karriere richtet. Das heißt, wie sieht deine Karriere denn nach der Doktorarbeit aus? Kannst du dir das schon ungefähr ausmalen? Möchtest du gerne wissenschaftlich weitermachen? Oder hat dich das eher dazu hingezogen, weil es ja auch so ein innovatives Thema ist, zu sagen, hey, ich hätte Bock, auch irgendwie ein Startup zu gründen oder in die Richtung zu gehen oder mich da auch irgendwie wirtschaftlich zu beteiligen. Vielleicht kannst du auch noch kurz nochmal erklären, was dein Thema genau ist.
Genau, also mein Thema genau ist, wir entwickeln im Projekt ein Drohnenszenario. Also wie können Drohnen Menschen befördern von außerhalb der Stadt in die Innenstadt? So, und da gucken wir uns das aus technischer etc., juristischer Perspektive an. Und mein konkretes Arbeitspaket ist die soziale Akzeptanz von innerstädtischen Drohnen in Hamburg. Das heißt, ich versuche zu erforschen, wie sehen das überhaupt die Menschen hier, die Hamburgerinnen und Hamburger, würden die in so eine Drohne steigen, was sind für diese die Dimension, ist denn Sicherheit ein entscheidender Faktor, Finanzierbarkeit, Effizienz, Würden sie weiter wegziehen, wenn sich die Mobilität in die Innenstadt, in den Arbeitsplatz verbessert? Ist das durch Homeoffice überhaupt wichtig, noch viel in die Innenstadt zu kommen? Musst du unbedingt in die Innenstadt, um einzukaufen, wenn du Onlinehandel immer stärker hast? Also diese ganzen Fragestellungen, das ist schon sehr innovativ. Und da um diese Sachen, da bin ich der das führt. So, und auch darüber schreibe ich meine Doktorarbeit. Ne? Soziale Akzeptanz von innerstädtischen Drohnen in Hamburg, das ist meine Fragestellung.
Wahnsinn, Fragen, an die ich gar nicht gedacht habe. Also,
ja, das ist wirklich eine lange, lange Kette. Ja. Ist tatsächlich so. Wir sehen auch, dass vieles zu einem Rebound-Effekt führt. Das heißt, wenn du zum Beispiel weißt, ne, du wohnst jetzt, dein Arbeitsplatz ist in Schibo, das ist Überseering. So. Und du weißt, dass du 4 Tage in der Woche Homeoffice machen kannst oder 3. Ne? Du hast eine Familie, du hast ein eigenes Office im Keller, deine Kinder sind oben, du kannst sie notfalls betreuen etc. Für dich ist es besser, im Homeoffice zu bleiben. Ja. Und dann wohnst du in Kaltenkirchen. Und du weißt, in Kaltenkirchen gibt es eine Drohne, die dich in 15 Minuten direkt ins Überseering fliegen würde. Ja. Ist das für dich dann ein Grund, noch weiter wegzuziehen von Kaltenkirchen? Oder zu sagen, Kaltenkirchen ist ja schon ein bisschen außerhalb von Hamburg, bleibe ich. Ich habe voll die guten Mobilitätsmöglichkeiten. Warum zum Teufel soll ich denn jetzt noch mich näher an die Innenstadt bringen?
Ja, klar.
Ich habe Onlinehandel, ich habe Amazon, Freunde treffen kann ich da, Drohne, kann jederzeit einsteigen. Bin ich direkt da, wieder da. Also, warum ich diese Beispiele nenne, ist, dass Mobilität ein Lebensqualitätsfaktor ist. Ja. Je besser die Mobilität wird, desto mehr vernetzt sich die Stadt sowieso mit den Vororten. Ne? Und wir sehen schon, es gibt schon Städte auf der Welt, wo es schon so ist. Sao Paulo zum Beispiel ist so. London ist eine Stadt, die sehr vernetzt ist mit den Vororten, auch mit der U-Bahn und S-Bahn. Und die Drohne wäre dann halt würde dann zum Mobilitätsmix kommen. Das bedeutet, man würde nicht komplett auf die S-Bahn und auf die U-Bahn und auf was wir noch haben verzichten, sondern das wäre ein Angebot, was man hinzupacken würde. Ne? Jetzt hat zum Beispiel auch ein erster Drohnenhersteller Lilium, deutscher Drohnenhersteller, Volocopter, die sind bekannt, angekündigt 2024 mit einem Elektroflieger Menschen von Stuttgart nach Köln zum Beispiel zu befördern. Neben einem Linien-Commercial-Flug, also neben einem Airbus zum Beispiel oder einer Lufthansa Airline oder Eurowings. Das sind natürlich Sachen, die jetzt immer mehr kommen. Ne?
Ja, klar.
Und Innovation ist immer, hat auch viele Herausforderungen, gerade die Energiefrage, aber Innovation führt immer dazu, die Lebensqualität auch irgendwo zu erhöhen, auf jeden Fall.
Ja, das heißt, siehst du das auch so realistisch? Du hattest, ich weiß aus einem anderen Interview, gesagt, dass zum Beispiel eine Drohne sehr viel Energie verbraucht, um dieses waagerecht hoch zu starten. Mhm. Siehst du das dann trotzdem aber als valide Chance für die Mobilität in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren?
Genau, das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Das versuchen wir in unserer Forschung tatsächlich gerade auch herauszufinden. Dieses Szenario soll auch die realistische Tragfähigkeit erforschen. Mhm. So meine persönliche Sicht, ich glaube nicht, dass das in den nächsten 10 Jahren kommt. Ich glaube, das wird 2040, 2045 ein Thema sein. Jetzt wird es erstmal so sein, dass die ersten Drohnen oder die ersten Flugzeuge elektrisch angetrieben kommen mit Pilot. Mhm. Das wird der nächste Schritt sein. Das wird sich erstmal etablieren müssen. Das wird am Markt ankommen müssen. Da müssen erstmal auch Preise entstehen, wo sich auch der Durchschnittsbürger das leisten kann. Und dann, im nächsten Schritt, würde die Drohne wahrscheinlich dann ein Thema sein. Aber da sind wir noch, ich glaube, wir zwei werden das noch mitbekommen, aber da sind wir noch ein bisschen weiter weg. Aber dass wir jetzt auch schon erste Elektroflieger haben, die 15, 10 Menschen befördern können, von Köln nach Stuttgart oder Stuttgart nach Köln, ist auch der richtige Schritt in die Richtung.
Ja. Ja,
also zum Beispiel im Logistikbereich haben wir das ja schon. Also ja. Im Logistikbereich, gerade im Hamburger Hafen haben wir Drohnen, die zum Beispiel Überwachungsarbeit leisten. Jetzt im Rahmen des ITS-Kongresses hat Volocopter die erste Drohne in die Luft steigen lassen, die zum Beispiel einen 250 Kilogramm Container transportiert hat. Das sind natürlich alles Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Aber ein Nachhaltigkeitsprodukt, zu sagen, die Drohne ist wirklich eine, die Energie spart und die LKWs zum Beispiel ersetzen kann. Das ist das Potenzial, was wir haben. Aber dieses Potenzial dann auch wirklich realistisch auszuschöpfen, diesen Weg müssen wir noch gehen. Da sind wir noch nicht.
Boah, Wahnsinn, so spannend. Also, sorry für alle, die jetzt eigentlich mehr über Doktorarbeit generell hören wollten, aber das hat mich zu sehr interessiert. Dann jetzt noch mal zu der eigentlichen Frage, und zwar, wie sieht die Karriere nach der Doktorarbeit aus?
Genau, also die Karriere, ich war immer eine Person, die seine Karriere immer 2-3 Jahre vorher geplant hatte. Ich wusste schon im ersten Semester, es wird ein duales Studium im Abi. Ich wusste schon, welches Unternehmen das wird. Ich wusste dann, als das duale Studium angefangen hat, wohin die Reise hingeht danach. Ich wusste dann, im Master hat sich dann erst bei mir diese Geschichte ein bisschen gewandelt. Ich habe dann gemerkt, manchmal ist es auch besser, die Dinge auf sich zukommen zu lassen und zu gucken, was passiert gerade, und nicht irgendwie 2-3 Jahre vorher irgendwie schon die Pläne zu schmieden. So, natürlich habe ich jetzt auch steil aufgelegt, ne? Und ich weiß, dass es viele Möglichkeiten da draußen geben wird. Luftfahrt ist ein Bereich auf jeden Fall, worin ich mich sehe. Mhm. Ne? Ich könnte mir vorstellen, in die Luftfahrtbranche dann wieder einzusteigen, komplett in einem innovativen Thema. Aber ich bin ja auch Dozent zum Beispiel als Freiberufler nebenbei an der FOM, an der AU. Da lehre ich zum Beispiel viele IT-Module. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, nebenbei immer noch Dozent zu sein. Das ist ja auch gängig, weil Lehre bringt mir auch Spaß. Aber ich würde schon dann in einer Industrie arbeiten, die wirklich etwas Innovatives startet, wo ich dann auch wirklich mit Drive darin kann. Ne?
Auf jeden Fall. Aber also die Vollzeit-Professor-Karriere siehst du aber nicht.
Nee, also das ist etwas, ich habe sehr großen Respekt vor Personen, die das machen, die das dann auch am Ende schaffen. Aber die vollwissenschaftliche Karriere an einer Uni wie die Helmut-Schmidt-Uni, dort Professor am Lehrstuhl zu sein, boah, jetzt sage ich das, ne? Wer weiß. Also ich habe gemerkt auch, man sagt etwas und dann passiert plötzlich was anderes, dann wird irgendwie ein Lehrstuhl irgendwo frei an irgendeiner Business School und dann landet man irgendwie trotzdem da. Mhm. Aber jetzt primär zu planen, diesen Weg zu gehen, da sehe ich mich nicht. Da sind mir zu viele Risiken, zu viele prekäre Risiken. Da musst du schon der Mensch dafür sein, das durchzuziehen. Aber wenn man das schafft, hat man ein gutes Leben, ganz klar.
Ja, krass. Also das finde ich auch nochmal ganz interessant, ne? Die Karrierewege. Ich finde, oder ich habe früher immer gedacht, okay, wer schon so viel Zeit in die Hand nimmt, um zu sagen, ich promoviere jetzt, der wird nur wissenschaftlich irgendwie wissenschaftliches Interesse haben. Jetzt, seitdem ich dual studiere, hat sich das Bild natürlich komplett geändert. Man sieht die ersten Leute mit dem Doktortitel im Unternehmen und so. Und finde ich super interessant, dass du da schon, oder dass dir zumindest klar ist, dass du die Wirtschaft schon irgendwo brauchst.
Genau. Ja.
Gut, dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Und zwar, wem kannst du denn eine Promotion empfehlen?
Genau, wir haben jetzt ja über die verschiedenen Arten gesprochen. Also eine Promotion, also es gibt zum Beispiel ja auch viele, viele Wirtschaftslenker, die promoviert haben. Das ist ja klar. Es ist auf jeden Fall etwas, was dich nicht bremst. Es ist natürlich ein Karriere-Sprungbrett. In vielen Disziplinen ist das ein Muss. In der Medizin ist das ein Muss, in der Psychologie ist das ein Muss. Ingenieure werden meistens auch dann ernst genommen, wenn sie wirklich eine Promotion hinter sich geschlossen haben. In Deutschland ist es immer noch ein Statussymbol irgendwo auch. Man wird sehr respektvoll und als sehr, sehr belesener Person angesehen. Wenn diese Punkte einem wichtig sind, jetzt bei uns aus dem wirtschaftlichen Bereich, ist das keine Pflicht. Du kannst auch ohne eine Promotion Vorstand werden. Das ist kein Muss. Aber es ist natürlich eine Weiterqualifikation, die dich auch in der Wissenschaft transparent macht, ne? Und nebenberuflich oder auch in der Politik, ne? Da hast du auch sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter. Jedes Ministerium hat einen wissenschaftlichen Beirat. Mhm. Das weiß man zum Beispiel gar nicht. Ein Finanzminister hört sich immer den wissenschaftlichen Beirat an, bevor er eine Entscheidung trifft.
Ja.
Ein Innenminister hört sich den wissenschaftlichen Beirat an, bevor er eine Entscheidung trifft. Und da sind Menschen aus verschiedenen, da hast du verschiedenste Wissenschaftler drin.
Ja.
Wenn du promoviert hast, bist du auch ein Wissenschaftler.
Ja,
so, und das ist für Leute wirklich, die sagen, ich kann mir auch nebenberuflich auch eine wissenschaftliche Karriere vielleicht auch vorstellen. Ich kann mir vorstellen, in die Wissenschaft tiefer einzusteigen und dort auch später zu arbeiten. Aber mit allen den Nachteilen, auch den Hürden, die ich auch erwähnt habe, die muss man natürlich in Kauf nehmen. Ich glaube, es ist nicht für Leute empfehlenswert, die wirklich reine Praktikertypen sind. Ich würde das zum Beispiel nie jemandem empfehlen, der ein reiner Entrepreneur ist, der ein richtiger Startup ist, der einer, der Marketing macht, der wirklich Unternehmen gründen will, der sein Unternehmen wachsen lassen will. Das ist wirklich ein Wirtschaftsdenker, muss nicht promoviert haben, auf gar keinen Fall. Ne? Aber er wird natürlich trotzdem, wenn er das macht, auf der anderen Seite gute Skills gewinnen. Man sieht das auch in den Unternehmensberatungen. Ne? Die stellen ja auch viele Promovierende ein, die fertig sind. Du siehst auch Unternehmensberater, die dann dort sind, plötzlich anfangen zu promovieren. Ja. Ne? Das, wie du gesagt hast, also man sieht dann auch im Unternehmen viele. Also die eine Antwort gibt es tatsächlich nicht. Das ist wirklich sehr individuell.
Ja, nee, cool. Und gut, dann jetzt sind wir schon bei 50 Minuten. Das heißt, es wird Zeit, zum Ende zu kommen. Und da habe ich eine ganz für mich besondere Frage, aber auch besondere Frage für die Zuhörer, glaube ich. Und zwar, ich habe zum Beispiel schon gesehen, du bist ja auch Coach bei Pumpkin Careers. Das ist ein interessantes Thema. Und daher die Frage, was ist dein Tipp für unsere Karriere als duale Studierende? Und zwar, was ist dein Tipp? Wie kommt man am besten voran? Wie kann man einen Weg gehen, den du auch schon gegangen bist, zum Beispiel wie den Master, den du gemacht hast oder so? Was ist da empfehlenswert?
Genau, bin ein Riesenfan vom dualen Studium. Ich bin ein Befürworter davon. Ich finde das Konzept sehr gut mit all den Herausforderungen, die man hat. Aber mein Tipp ist auf jeden Fall, gerade in einer dynamischen Welt, Arbeitswelt, in der wir leben, nie den Blick auch mal nach links und rechts zu verlieren. Ne? Also ich habe viele gehabt in meinem Jahrgang, die zum Beispiel gesagt haben, ich werde mein Leben lang im Unternehmen bleiben. Und dann haben sie nach 2-3 Jahren gewechselt. Haben sie ihr Master gemacht und in ein anderes Unternehmen gegangen. Also immer offen sein für andere Industrien, immer offen sein für andere Wege. Und natürlich, ich bin auch einer zum Beispiel, ich bin auch meinem Unternehmen loyal geblieben. Ne? Ich habe dann dort auch gearbeitet. Aber man sollte nie seine Karriere dadurch bremsen, indem man sagt, ich habe jetzt hier ein duales Studium gemacht. Na, das sehe ich eher kritisch, wenn man wirklich langfristig nach vorne geht. Ne? Also ich würde schon sagen, dass man immer offen sein sollte für andere Industrien, dass man diesen praktischen Werdegang, den man hat und den man wirklich, auf den man auch sehr, sehr stolz sein kann, auch immer Gewinne bringt, dann in anderen Programmen einbringen sollte. Ne? Zum Beispiel für Masterprogramme, ne? Dass man dann sagt, ich habe die und die Projekte im Rahmen des dualen Studiums gemacht. Ich hatte übrigens an meiner Uni sehr viele duale Studenten, überraschenderweise. Das denkt man auch nicht, aber gerade an diesen renommierten Unis in England ist es so, dass da viele, ich habe auch zum Beispiel in England auch plötzlich HSBA-Alumnis getroffen auf dem Campus. Ja, ja, da sind auch ein paar gewesen, wo wir uns dann wieder gesehen haben. Und da sieht man auch, dass das duale Studium wirklich wertvoll ist in Zukunft. Ja. Ein weiterer Tipp ist auch, man sollte niemals auch sein Netzwerk im Unternehmen unterschätzen. Mhm. Ich habe immer noch mit Personen zu tun, wo ich mein duales Studium gemacht habe. Ne? Man sollte immer auch seinen Stempel dort hinterlassen. Ja. Und wirklich in der Zeit, wo die Leute dich kennen, wirklich zu sagen, das ist ein guter gewesen. Schade, dass er jetzt vielleicht geht, aber vielleicht kommt er irgendwann wieder. Also das ist nie eine Entscheidung fürs Long-Term. Das kann sich immer wieder ändern.
Ja, total. Ach, super. Das war echt ein toller Tipp nochmal für uns. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein super spannendes Gespräch über die Promotion, über deine Doktorarbeit, auch ein bisschen über dein Buch, fand ich super. Also danke dir auf jeden Fall, Nuri.
Vielen, vielen Dank, Hannes. Schönen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich danke dir herzlich.
So, das war's auch schon mit der neuen Folge Insights. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet richtig was zum Thema Promotion mitnehmen. In diesem Sinne, lasst mir gerne ein Feedback da und schaut euch auf alle Fälle die Posts zu der Folge und zu allen weiteren Folgen an. Euch allen jetzt noch einen schönen Start in die Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.